Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Babywelt. Elternsein ist kein Kinderspiel und das K haben wir wie immer eingeklammert. Mein Name ist Frieda Levin, ich bin eure Hostin. Ich bin Comedian, Autorin, Influencerin und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute bei einer ganz besonderen Folge, denn mein heutiger Gast ist Sonny Loops. Du bist Influencerin, YouTuberin, ja, Creatorin im großen Sinne. Du bist Podcasterin und du bist Mutter.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Es ist richtig cool, dass du da bist, weil wir sprechen heute in dieser besonderen Folge auch über ein besonderes Thema und eine besondere Kampagne, in die Rossmann nun ja verstrickt ist, möchte ich doch meinen. Und das wird, glaube ich, richtig spannend und deep. Und ich erzähle mal kurz, was das Thema ist.
Mach das.
Sunny, vielleicht erinnerst du dich auch noch an die Beauty-Ideale der 2000er, so von 2000 bis 2010. Und sie feiern ja aktuell ein Comeback. Also die Low-Rise-Jeans ist wieder da und die bauchfreien Tops sind wieder da. Und damit kehrt auch insbesondere auf Social Media, aber auch in allen Medien, ein schlankheitsfixiertes Schönheitsbild zurück, das viele von uns damals schon, als ich jung war, geprägt hat. Doch wie geht man mit dieser Prägung um? Wie geht man mit diesem Trend, der meines Erachtens auch ein bisschen besorgniserregend zu betrachten ist, gerade als aus der Perspektive der Mutter? Wie geht man damit um? Und wie schützen wir eben unsere Kids davor, sich nicht falschen oder toxischen Schönheitsidealen hinzugeben? Und genau das ist auch Kern einer Kampagne, von der auch du Teil bist. Die ist von Darf und Rossmann ins Leben gerufen. Sie trägt den Namen Shred to Shine. Und das Ziel dieser Kampagne ist, gemeinsam zu hinterfragen, wie man negative Schönheitsideale aufbrechen kann und wie wir aus der Vergangenheit vielleicht auch ein bisschen lernen können, also wie wir toxische Schönheitsideale schreddern können. Und somit vielleicht auch eine neue Ära des Selbstbewusstseins einläuten können. Und das ist eben sicherlich ganz wichtig für viele Mütter, Väter, die Kinder haben, die in den sozialen Medien, also mit den sozialen Medien jetzt aufwachsen. Denn wir wollen ja unseren Kids ein gesundes und positives Körpergefühl mitgeben können. Also wir haben viel vor in dieser heutigen Episode.
Ich freue mich.
Bevor wir uns dem Thema aber widmen, würden wir dich gerne noch ein bisschen näher kennenlernen.
Der unangenehme Part.
Ganz genau. Wir gehen da schnell durch. Erzähl uns noch mal kurz, was du machst und dann habe ich 5 schnelle Fragen an dich.
Oh wow, okay. Also ich bin Sonny. Ich mache eigentlich auf Social Media so alles, was mich selber interessiert. Bin Mutter schon seit jetzt ein bisschen über 7 Monaten. Also meine Tochter ist jetzt 7,5 Monate alt. Ja, und darauf bin ich ganz, ganz stolz. Ich habe auch den Weg so ein bisschen begleitet, jetzt einfach, weil ich da viele Höhen und viele Tiefen erlebt habe und nehme das alles immer so ganz offen und ehrlich mit, würde ich sagen. Und wir sind auch vor kurzem von der Stadt, ich bin eigentlich auch Berlinerin, dann sind wir nach Köln gezogen und jetzt sind wir aufs Land gezogen und sanieren gerade ein Haus.
Du hast auf YouTube 1 Million FollowerInnen etwa?
Nicht ganz.
Nicht ganz. Ja, egal, wie rund.
300.000 kann man schon mal aufrunden.
Und auf Instagram aber auch knapp.
Knapp, ja.
Na, und auf TikTok 400.000.
Es waren mal 1 Million auf Instagram und dann ist es gesagt. Ja, du, keine Ahnung. Wenn die schon so lange dabei sind, ich mach's ja schon seit 2014 irgendwann.
Seit 2014, tschüss ey. Du bist einfach eine First Moverin.
Ja, richtig. Soll ich kurz was richtig Peinliches sagen?
Bitte.
Ich dachte, ich habe mir mein Anfangsdatum tätowiert von meinem ersten YouTube-Video. Und dann, ich weiß nicht, warum ich auf dieses Datum gekommen bin. Und ich war beim Tätowierer und es war mir so glasklar, das ist das Datum. Aber wenn man jetzt nochmal zurückschaut, war das halt einfach nicht mein erstes Video. Es war auch nicht meine Kanaleröffnung. Es ist einfach irgendein...
Es ist ein random, Datum. Darf ich mal sehen, welches Datum ist es denn?
Es ist der 23.11.2014, aber es war nicht mein erstes Video. Ich habe keine Ahnung.
Wir müssen diesen Tag irgendwie neu besetzen.
Ja, ich muss den jetzt einfach immer feiern mit irgendwas. Ja, am 23.11. muss irgendwas passieren.
Oder du guckst einfach nochmal in den elektronischen Kalender oder sowas. Was war das? Keine Ahnung,
war
Zahnarzt.
Einfach nichts, es war einfach nichts da. Ja, perfekt.
Das finde ich cool. Ja. Das liebe ich wirklich sehr. Das ist doch die beste Geschichte für so ein Tattoo.
Ja, toll.
Man sagt ja immer, jedes Tattoo soll irgendwie eine Bedeutung haben. Es hat quasi eine Bedeutung.
Ja, ja, genau. Es hat immerhin, die Geschichte dahinter ist doch schon,
die ist
es schon wert.
Das liebe ich wirklich sehr. Es macht dich sehr sympathisch. Und da kommen wir auch schon nämlich so ein bisschen zu noch persönlichen Eckdaten von dir. Wir haben 5 schnelle Fragen für dich vorbereitet. Bist du ready?
Ah ja, denk schon.
Gut. Was war das Letzte, was dich richtig zum Lachen gebracht hat?
Puh, wahrscheinlich, wir waren gestern bei Freunden und Babys furzen ja einfach so random immer los. Und
ja, das mein war Mann
schon
auch.
So mitten in so einem ernsten Gespräch hat sie einfach losgefurzt und das war schon lustig.
Ich kann auch immer über sowas lachen, das finde ich gut. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Gut, hast ein bisschen gezögert.
Ja, ich mag Tee auch, aber Kaffee ist schon besser.
Was darf auf deinem Schreibtisch nie fehlen?
Das Ding ist, ich habe keinen. Deswegen würde mir schon mal ein Schreibtisch, wäre schon mal cool.
Wäre schon mal ein Anfang.
Ein Anfang, aber sonst würde ich sagen, irgendein Getränk oder so. Also, ja.
Sehr gut.
Ja.
Was möchtest du noch lernen?
Vielleicht manchmal Dinge nicht so ernst zu nehmen und mir nicht immer zu viele Gedanken zu machen. Also ich bin so jemand, wenn ich auf einer Party gestern war, dann denke ich am nächsten Tag so, oh Gott, war ich irgendwie too much oder sowas. Ja, das will ich so ein bisschen abstellen.
Ja, das kenne ich. Mhm. Wenn es einen dann auch so ein bisschen so cringed, weil man denkt, oh, war das was Peinliches?
Ja, genau. Die Leute was haben die jetzt gedacht, als ich das gesagt habe? Hat die Person vielleicht irgendwie komisch geguckt und habe ich deswegen...
Ich verstehe, okay.
Ja.
Und das Lieblingsgericht deiner Kindheit?
Kartoffeln mit Quark.
Und heute?
Eintopf.
Eintopf.
Also eigentlich auch noch Kartoffeln mit Quark.
Das ist ein großes Wort. Es gibt doch 1000 Eintöpfe.
Ja, ich glaube, also der Eintopf von meiner Mutter. Okay. Also mit Reis und so Möhren und so toll.
Und das klingt richtig geil. Jetzt auch für den Herbst und den Winter. Genau das Richtige.
Ja. Was ist denn dein Lieblingsessen?
Spaghetti Carbonara.
Okay, ja. Okay.
Stehe ich einfach derbe drauf.
Sehr geil.
Es muss schön schlonzig sein.
Ja, toll.
Knuspriger Speck. Bring it on. Einer mit. Ach ja, und da sind wir auch schon bei einem Thema, nämlich, dass man genussvoll essen kann, ganz ohne Reue. Den Eintopf deiner Mama, die Spaghetti Carbonara, ohne dass man sich jedes Mal darüber Gedanken macht, wie viel das auf der Waage oder in der Körpergröße oder was auch immer bringt. Denn das ist etwas, was jetzt gerade wieder eben zurückkommt. Nämlich Skinny Talk auf TikTok und diese Ambitionen dazu, diese Glass Skin zu haben, beispielsweise all diese Dinge, die eigentlich nicht menschlich sind.
Ja.
Und nicht irgendwie normal, was auch immer das bedeutet. Aber wenn du an die 2000er denkst, und das ist auch eine Frage an euch da draußen, was fällt dir so spontan an? Was ist so ein Beauty-Trend, den du damals geliebt oder der dich auch besonders geprägt hat?
Also ich war ja so, wenn man jetzt 2000 sagt, war ich da ja noch relativ jung.
Ja.
Das war so meine so, ich sag immer so die Zeit, wo man so langsam anfängt, ein bisschen klar zu kommen.
Ja.
Also so mit, also als ich 10 war, war ja 2005. Ne, ja, genau.
Keine Ahnung, ja. Sag du sonst.
Und so mit 10, 11, ich weiß noch, da habe ich dann auch immer so, also auch schon vorher, da es gab ja auch immer diese Mesh-Oberteile, wo dann irgendwie so Glitzer ist und so, damit verbinde ich das so ein bisschen. Und das mochte ich auch halt als Kind auch voll gerne. Da habe ich das aber noch gar nicht irgendwie mit irgendwas, da habe ich mich gar nicht verglichen. Da fand ich das schön und habe es angezogen und dieser Style, finde ich, war für Kinder voll cool. Also, also auf jeden Fall, für mich war es damals voll cool. Und als ich dann aber so ein bisschen älter wurde, da habe ich dann schon gemerkt, wenn ich mir irgendwie so eine Zeitschrift angeschaut habe und so, dass man immer sehr krass bauchfrei getragen hat und das kann man, also keine Ahnung, meine Mutter hat es mir jetzt nicht erlaubt, so als Teenie, und da habe ich dann auch schon irgendwie so gemerkt, irgendwie ist da irgendwas, was meine Mutter vielleicht auch nicht so gut findet und also ich verbinde das irgendwie auch schon, dass ich irgendwie manchmal nicht gecheckt habe, wieso ist das, wieso ziehen das alle an, aber ich soll nicht oder so irgendwie, ich weiß nicht, also für mich sind das so diese bauchfreien, also sehr bauchfreien Hosen und so diese Mesh-Oberteile mit so Glitzer.
Ja, ja, ich erinnere mich auch an die, das war damals, ich meine 2005, da war ich so 15, 16 und das war die Zeit, wo man sehr viel Miss 60 trug, das war diese Hosenbrand damals mit Reißverschlüssen hinten an der Hose, hier hinten.
Echt?
So, ja, über der Po-Falte.
Und hat man die so rum angezogen, also, oder?
Nein, man hat sie halt ganz normal angezogen und dann hinten aber den neckisch den Reißverschluss zugemacht. Und es waren Low-Rise-Jeans, die waren so verboten tief. Ich meine, das kann ich seit der Schwangerschaft sowieso nicht mehr tragen. Erstens, da ist eine Kaiserschnittnarbe, die ich dann fett präsentieren würde. Und zweitens, mir wächst das Intimhaar halt auch einfach so hoch.
Ja, ich verstehe.
Als könnte ich da jetzt irgendwie jemals wieder eine Hüfthose tragen.
Ja, ich verstehe es generell nicht. Also bei mir war das schon immer so in meinem ganzen Leben gefühlt. Mhm. Ich habe nie verstanden, auch so Bikinis.
Ja,
und so.
Mann.
Wie?
Ja, Mann.
Also eigentlich, wieso nicht? Aber irgendwie, da ist also halt auch meine Scham zu, irgendwie ist schon da irgendwie, warum auch immer.
Ich meine, es gibt ja tolle Menschen, die das auch auf Social Media zelebrieren. Die tragen diese kleinen Höschen und lassen einfach ihr Body Hair stehen. Kann man machen, finde ich prima. Dazu fehlt mir leider manchmal auch das Selbstbewusstsein. Und ich kann es, wenn ich da aber irgendwie mit der Rasierklinge dran gehe, dann sieht das ja alles noch viel schlimmer aus.
Vor allem sind ja Herr Stoppel. Also
ja,
ganz
eben.
Weg ist
es, ist ja, es sieht viel unschöner aus als einfach das Body Hair. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich trage Badeanzug. Hüftanzug und ich trage keine Hüfthose mehr.
Ja.
Aber es ist jetzt wieder alles zu sehen. Man macht sich ja auch manchmal, ich weiß, du magst den Begriff scheinbar nicht so sehr, aber ich bin Classic Millennial und sehe dann auf Social Media eben all die Trends oder auch wenn ich, weiß ich nicht, zu Urban Outfitters oder was auch immer gehe, sehe all diese Klamotten, die wir früher trugen und von denen wir uns eigentlich dachten, wir hätten uns von denen befreien können, weil sie waren auch nicht alle so schön, to be honest. Mhm. Und trotzdem ist es jetzt alles wieder zurück. Aber gut, ich meine, Trends wiederholen sich alle irgendwie und auf einer modischen Ebene ist das eine Sache. Aber was ist dann noch eben mit Körpergefühl, Selbstbewusstsein und irgendwie Selbstwahrnehmung, wenn es darum geht, da wiederholen sich ebenfalls meines Erachtens problematische Trends, die von denen ich dachte, dass sie verschwunden seien. Also ja. Skinny Talk hatten wir schon erwähnt und auch sowas wie Kate Moss damals wieder gespiegelt hat, dieser Heroin-Chic, auch das ist wieder da. Mhm. Die Thigh Gap, weißt du, wenn es darum geht, wie viel Platz zwischen den Oberschenkeln ist. Mhm. All diese Dinge, es ist wieder da. Und das ist etwas, was mich schon ein bisschen ängstigt, im Hinblick darauf, wie ich meiner Tochter später auch Medienkompetenz mit auf den Weg geben kann. Noch ist sie nicht mal 4. Und genau, das ist etwas, was mir Sorge bereitet.
Ich kann das komplett verstehen. Ja. Also, weil man ja auch weiß, wie man selber diese Zeit empfunden hat und diese Sorgen. Also wenn ich, kennst du Tumblr noch?
Ja, natürlich.
Genau, das ist überhaupt noch ein Ding, ich weiß gar nicht. Aber wurde ja so genutzt, so wie so diese anderen Inspo-Plattformen. Ja. Und da habe ich dann auch immer genau sowas mir so gespeichert, aber auch immer mit dem Wissen, so dass ich so einfach nicht aussehe. Und es hat mich auch irgendwie auf eine Weise ja schon traurig gemacht, schon doch. Also ich wusste einfach, so sehe ich nicht aus. Und für mich war das schon immer so ein unerreichbares Ideal. Ich muss sagen, das wird ja dann auch oft so artsy inszeniert, was ich auch ein bisschen schwierig finde, weil so Kunst ist dann oft auch immer mit so sehr, sehr skinny verbunden. Und ich weiß nicht, also als Kind, so ich fand Kunst und so Sachen immer total interessant und auch irgendwelche deepen Songtexte, aber das war dann immer genau auf solche Fotos so raufgeschrieben und dann habe ich immer das Gefühl gehabt, so richtig passe ich trotzdem nicht so in diese artsy Welt, in der ich mich gerne sehen würde, rein, weil ich eben nicht so aussehe und das war schon schwierig.
Und es ist total spannend, dass ich jetzt beispielsweise feststelle oder auch neulich im Gespräch mit einer Freundin, die bald heiratet und da jetzt nochmal heftig gefastet hat, damit ihre Schlüsselbeine zu sehen sind. I know. Und sie ist fast 40, ja. Ist einfach spannend, wie dieses Körperbild uns nach wie vor geprägt hat. Und Duff hat dazu eine Studie gemacht, die auch alarmierende Ergebnisse liefert. Die Studie heißt Weight of Words. Mhm. Und sie zeigt, wie tief eben diese Prägung sitzt, was man halt beispielsweise an meiner Freundin, die nun heiratet, auch so ein bisschen gesehen hat. Ich möchte ihr da gar keinen Vorwurf machen, weil es gibt zwei ganz zentrale Erkenntnisse der Studie. Sie ist damit nicht allein. 8 von 10 Millennial-Frauen erinnern sich, dass Medien der frühen 2000er ein sehr enges, dünnsein fixiertes Schönheitsideal gesetzt haben. Und das sind über 80%. Und die Folgen wirken bis heute nach. Nämlich fast 2/3 der Frauen, 64%, fühlen sich in ihrem Selbstbild weiterhin von diesen Idealen geprägt. Und das, obwohl sie mittlerweile, weiß nicht, gestandene Frauen sind, ein Haus gekauft haben, mega erfolgreich im Job sind, Kinder gezeugt haben, sind wir immer noch so häufig geprägt von den Schönheitsidealen, mit denen wir aufgewachsen sind. Mhm. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Und ich glaube, eine ganz wichtige Komponente ist, wie damals in diesen, und auch heute noch, in diesen Magazinen, wie sie halt alle heißen, Okay, In Touch und so, wie da über Frauen berichtet wurde. Mhm. Wenn Heidi Klum oder Jennifer Aniston oder wer auch immer Stars unserer Kindheit zugenommen haben, wie das ausgeschlachtet wurde.
Total.
In den Magazinen.
Es ist ja auch immer noch eigentlich so. Also es sind auch immer noch Schlagzeilen, die ziehen oder sei es jetzt irgendwie Plattformen wie TikTok oder so, die dann damit irgendwelche Aufhänger machen mit vorher, nachher. Das finde ich auch immer noch, also ich finde es super befremdlich. Mittlerweile weiß man ja auch, dass es teilweise auch so Belichtungssachen sind. So Zellulite ist ja auch immer noch so ein Thema, wo so viele sich so das Maul drüber zu reißen, wo ich mir so denke, Junge, seid ihr, also was ist das? Warum?
Ja, welchen Einfluss das halt, ich meine, das ist halt für eine Person in der Öffentlichkeit stehen, schon ein enormer Druck. Welches Bild das aber oder welche Werte das eben auch auf junge Mädchen und junge Menschen zurückwirft, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Ich weiß, dass ich selber Kämpfe mit meinem eigenen Körper ausgefechtet habe, obwohl meine Eltern beispielsweise oder mein soziales Umfeld mir das gar nicht gespiegelt hat, sondern es waren Unsicherheiten, die, naja, so durch durch solche Dinge und solche Erzählungen über vor allem den weiblichen Körper, die haben sich einfach bei mir eingepflanzt. Mhm. Ich habe neulich beispielsweise das Kinderzimmer ausgemistet, weil meine Eltern nun jetzt altern und sie müssen umziehen. Und dann habe ich meine alten Kalender gefunden. Ich habe früher immer so Kalender gehabt, damals war das halt auch noch alles analog. Und ich habe es aber auch so ein bisschen wie ein Tagebuch genutzt. Also ich habe so reingeschrieben, welche Dinge heute passiert sind oder so. Aber was ich vor allem reingeschrieben habe, und das hat mich mega schockiert, ist, wie viel ich heute wiege und was ich heute gegessen habe. Und dann stand da halt wirklich sowas wie ein Ei, eine Tasse Kaffee und zwei Tomaten oder so. Also wirklich einfach massiv problematisch und viel zu wenig. Mhm. Und da habe ich jetzt erstmal wieder reflektiert, 20 Jahre später, du liebes Lottchen, ich hatte das so ein bisschen verdrängt, aber so fuck, ich hatte einfach auf jeden Fall ein gestörtes Verhältnis zum Essen, zwischenzeitlich auf jeden Fall auf dem Weg zum Erwachsensein. Wie ist das bei dir?
Also ich erinnere mich an so zwei Sachen, die auch, glaube ich, nachhaltig mich so ein bisschen geprägt haben, dass es auch problematisch wurde. Es war einmal in der Schule, da mussten wir unseren Sitznachbarn so wie eine Karikatur malen. Mhm. Und ich bin so veranlagt, dass ich immer schon jetzt nie so die dünnsten Beine hatte. Mhm. Also absolut, ich mag meine Beine eigentlich. Mhm. Ich mochte sie auch damals. Aber meine Waden sind halt so, also zum Beispiel hat auch mein Masseur zu mir gesagt, so machst du Leistungssport? Da habe ich gesagt, nein, das sind einfach meine Waden. So. Mhm. Und dann hat mich mein Sitznachbar mit so XXL-Waden gemalt. Also so Riesenwaden.
Oh, wow.
Also die so überdimensional meinem Körper gegenüber waren. Und das hat mich irgendwie so, da habe ich das erste Mal so gedacht, okay, das ist irgendwas Auffallendes anscheinend, keine Ahnung, die was er jetzt so hervorgehoben hat. Und das war, also es war ja vielleicht auch nicht böse gemeint, weil die Lehrerin hat ja gesagt, so mal irgendwas, was auch schon, keine Ahnung. Also
ich, hä, aber was für eine weirde Übung ist das
ja,
denn?
Ja, das war irgendwie schon so dafür, ja, das andere hatten bestimmt auch ihre Triggerpunkte seitdem.
Voll!
Ja, ich weiß auch nicht, was, aber bei Karikatur ist es ja ein bisschen so, ja, muss man sagen.
Aber dann untereinander, also ich meine, das kann ja nur zu Unsicherheiten führen, wenn ein anderer Mitschüler oder eine Mitschülerin dann irgendwie die besonderen oder lustigen Merkmale, wie alt wart ihr da?
Boah, ich war, also das war so in der 7. Klasse.
Das ist halt auch so eine fucking vulnerable Zeit, ey.
Ja.
Da ist man, steht man ja die ganze Zeit nur irgendwelchen Unsicherheiten gegenüber.
Ja. Oh, so, seitdem hatte ich auf jeden Fall auch sehr große Probleme dann damit und habe dann auch, ich hatte auch Phasen, was ich im Nachhinein dann erst reflektiert habe, wo ich auch richtig stolz auf mich war, wenn ich hungrig schlafen gegangen bin, dann war ich so, oh, ich ziehe das jetzt durch und ich habe, ja, dumm, also wirklich.
Aber ich kenne das.
Man war dann stolz, also ganz schlimm. Und bis ich davon so weggekommen bin, hat schon, also ja, es hat mich alles ein bisschen geprägt. Aber ich bin, irgendwann habe ich zum Glück wieder ein bisschen so auf mich selber gehört.
Hast du das Gefühl, du bist, hast da deine Resilienz gebildet und dein Körpergefühl
komplett
stabilisiert?
Ich glaube echt, dass ich jetzt gar nicht mehr mit sowas struggle, zum Glück. Und das hat auch, sobald ich immer gemerkt habe, okay, hier tut mir was nicht gut, ich glaube, ich war immer schon ganz gut daran, mich zu reflektieren, aber klar, mit wachsendem Alter, ne? Also so, deswegen finde ich das auch so schwierig, wenn in der Schule oder jüngeren also wie mit meiner eigenen Tochter so, ich würde es auch total schwierig finden, wenn ich jetzt merke, sie hat damit struggle, weil ich weiß, es hat bei mir ja auch gedauert. Mhm. Also, aber als ich dann halt ein bisschen älter wurde, ist es mir leichter gefallen, aber auch zum Beispiel auch durch Social Media tatsächlich, weil ich dann gemerkt habe, so, es geht anderen Leuten genauso. Also umso mehr ich nach draußen kommuniziert habe, umso mehr Feedback habe ich bekommen. Und dann dieser Austausch, der hat mich dann auch natürlich noch viel mehr confident gemacht. Wenn man meine ersten YouTube-Videos anschaut, allein wie ich mich da präsentiert habe und so, ich war super unsicher. Ich habe mich noch tausendmal mehr geschminkt als jetzt. Ich habe so eine andere Stimme auch gehabt. Ich habe immer so, ich wollte mich immer so speziell präsentieren. Yeah. Und danach ist man erstmal so selbstbewusst geworden und das hat mir extrem viel geholfen.
Du hast auch gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, weil wie so oft bei Social Media, es ist natürlich, es gibt nicht nur Schattenseiten, es gibt eben auch super, super tolle Menschen, die dort genau, also ganz andere letztlich Wahrhaftigkeiten predigen und auch dabei helfen, den Austausch zu finden. Ja. Also Social Media ist ja auch ein total wichtiger Hebel für Body Confidence oder noch mehr Body Neutrality, so, wo man einfach mal sagt, okay, du kannst in deinem Dasein, kannst du einfach so sein, ohne dass du irgendeinem anderen Menschen mehr gefallen müsstest als dir selber.
Genau.
Deswegen, das, ne, was ich vorhin auch meinte, es gibt natürlich diese Bewegungen wie Skinny Talk und ich glaube, das ist etwas, das mich holt es gar nicht mehr ab, weil da bin ich schon zu fortgeschritten in meinem Körperbild und auch schon zu erfahren durch auch beispielsweise eine Schwangerschaft, da hat sich mein Körperbild sowieso sowas von verändert, weil ganz, ganz andere Wahrheiten haben sich da plötzlich, also ganz, mit ganz anderen Wahrheiten war ich da plötzlich konfrontiert. Deswegen, aber bei eben den Kids, die, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, 12 oder 13 sind, ne, und die meisten haben dann schon Handys und auch Zugang zu TikTok, das kann halt schon massiv problematisch sein.
Total.
Du hast eine Tochter, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ich eben auch.
Dazu kann ich noch eine Sache sagen. Ja. Es ist gar nicht, weil ich jetzt gerade so überlege, wenn ich jetzt nicht so krass gefestigt wäre in meinem mentalen Dings, wäre die Schwangerschaft, mentales Dings, wäre die Schwangerschaft auch so eine Phase gewesen, wo ich vielleicht auch noch mehr insecure geworden wäre, weil ich das echt erschreckend fand, dass man, es gibt ja so eine Phase, da sieht man, also bei mir war das auf jeden Fall so, da nimmt man ein bisschen zu, dann sieht man den Bauch aber noch nicht so 100% so und irgendwie, keine Ahnung, wir haben dann immer 1000 Leute kommentiert, also wirklich sehr viele, es war teilweise so richtig doll geliked oder so, nur weil ich irgendwas gemacht habe, so, ja, kann es sein, dass du auch einfach nur fett geworden bist und nicht schwanger oder so, das ist doch kein Babybauch, sieht einfach aus wie Speck und so.
What the fuck?
Und ich mir dann so dachte, was ist das denn jetzt? Also so die Schwangerschaft war schon bekannt und die Leute haben trotzdem sowas kommentiert, einfach um einen irgendwie so...
Um einen
niederzumachen. Genau, und das ist ja so eine man ist ja schon emotional angreifbar und die Hormone spielen verrückt und so. Und ich finde das so verrückt, dass Leute so eine Dreistigkeit haben und Leute dann da noch sich unwohler fühlen lassen. So. Also, naja.
Hat ihr dann, lass uns da doch kurz drüber reden, weil hat ihr dann wiederum bei fortlaufender Schwangerschaft und auch nachdem deine Tochter auf die Welt gekommen ist, hast du das Gefühl, dass die Schwangerschaft dir dann geholfen hat, die noch gefestigter zu sein?
Ja.
Oder war es eher etwas, was dich vulnerabler gemacht hat?
Ich finde irgendwie durch eine Geburt und das ist so lebensverändernd irgendwie.
Ja.
Das klingt immer so, wenn ich das vorher gehört habe, wenn Leute das gesagt haben, dass ich mir so, Mann, Alter, hört auf, jetzt, was labert ihr?
Ja,
aber
ja.
Es ist wirklich irgendwie, man merkt einfach, dass es auf so andere Dinge ankommt und man empfindet einfach nur so einen Stolz, finde ich.
Mhm.
Also bei mir war es jetzt keine natürliche Geburt, aber ich bin trotzdem stolz.
Solltest du auch sein.
So, ja, also ja, ich habe es versucht. Naja, auf jeden Fall... Ich bin einfach nur stolz, dass ich das geschafft habe, dass man so ein wunderschönes Wesen kreieren kann.
Ja.
Also wunderschön, weil es ein toller Mensch ist, jetzt nicht auf die Optik bezogen.
Achso, ja, genau. Das müssen wir nochmal natürlich dazu sagen. Im Rahmen dieser Kampagne, Shred to Shine.
Ja, genau. Nein, aber das ist doch so krass, dass wir Frauen das machen können und dass man dann von außen gejudged wird, weil, also, dass manche Leute mir sagen, so, deine Narbe sieht schlimm aus und so. Halt dein
Maul.
Ja, genau.
Ja, Mann. Ich fühle mich komplett. Ich hatte auch keine vaginale Geburt, weil natürlich Geburt, da ist es immer sowas, wo ich mich dann so ein bisschen dran aufhänge, weil ich so denke, Alter, jede Geburt ist irgendwie natürlich auf ihre Art.
Mhm.
Und ich hatte eben auch einen Kaiserschnitt, was krass ist, weil auch wenn man jetzt nicht durch den Vaginalgang das Kind gebärt hat, dann hat man danach halt eine massive Wunde. Und ich war am zweiten Tag schon wieder fähig, irgendwie am Rollstuhl zu meiner Tochter auf die Intensivstation zu gehen.
Wofür,
und so. Und ich dachte so, oh, ich bin so eine fucking Queen. Ich bin so eine Queen. Und
ich hoffe, das haben dir da auch alle gesagt.
Haben sie.
Gut.
Haben sie.
Sehr gut.
Und das ist etwas, was mich wiederum super bestärkt hat. Also jetzt, wenn man jetzt sagt, von der Optik her, stand ich nicht unbedingt in meiner Kraft und war jetzt nicht in meiner absolut für mich persönlich schönsten Phase. Aber von dem Kraftgefühl, das ich hatte und irgendwie diesem Erobern des Territoriums für mich, weil ich meinen Körper, den habe ich so gefeiert in dieser Zeit, weil es einfach das krasseste Wunderwerk überhaupt war. Und es hat mir beispielsweise sehr geholfen, meinen Körper auf eine ganz andere Art und Weise heute zu betrachten und vielleicht auch eben stabiler mit sowas umzugehen.
Mhm. Ja, finde ich super.
Naja, und da kommen wir jetzt aber auch schon zu unseren Kindern. Und das sind so Überlegungen, die können wir vielleicht gemeinsam anstellen. Wir machen nachher auch noch eine ganz coole Übung.
Mhm.
Aber was glaubst du, wie könntest du, deine Tochter ist jetzt 7 Monate, sagst du, ist also noch ein bisschen Zeit. Aber du kannst vielleicht gedanklich, wie glaubst du, könntest du deine Tochter darin bestärken oder auch bei im Falle der Körperunzufriedenheit, wie könntest du das begleiten als Mutter?
Ich finde das echt super schwierig. Aber ich glaube, was mir auch geholfen hätte damals, wäre vielleicht auch, dass man noch mehr, wie sagt man das, also dass man mir mehr das Gefühl gibt, dass mein Körper in allererster Linie so mein Zuhause ist, auf das ich so stolz sein könnte und nicht, also der zum Beispiel, ich meine, meine Beine machen, dass ich laufen kann, so ist, früher war alle Dinge, die mir irgendwie gut getan hätten, wurden manchmal auch so als Pflicht von meinen Eltern dargestellt, also ohne jetzt meine Eltern hier zu roasten, aber ich finde, die hätten auch, man hat einfach gemerkt, die haben vielleicht auch einfach nur so von früher und dann war das noch nicht so im Kopf und dann haben die einfach nur irgendwas mir beigebracht, was sie auch beigebracht bekommen haben oder eben auch nicht. Und ich hätte einfach vielleicht ein paar mehr positive Worte, so zum, dass mein Körper nicht nur irgendwie gepflegt oder sauber oder so aussehen soll. Also es war wieder immer so aussehen bezogen, so. Mhm. Aber sondern er kann das und das, du bist stark, wenn du kannst auf den Baum klettern und so, irgendwie solche Dinge, dass man irgendwie auch, also weil so ein Stolz auf meinen Körper habe ich nie empfunden. Für mich war ein Körper einfach eine Hülle, die schön aussehen muss.
Ja.
Und ich wollte dann aussehen wie Teenie Star XY in meiner Lieblingsserie. So. Und wenn ich das kommuniziert habe, haben meine Eltern immer gesagt, so, ja, so siehst du halt nicht aus. Und dann, aber die haben nie so gesagt, ja, aber guck mal, du kannst doch dafür das und das.
Ich verstehe.
Oder so.
Das finde ich einen ganz coolen Ansatz, wenn man auch auf die Fähigkeiten
genau
des Körpers mehr eingeht. Also, was du schon sagst.
Mir war das gerade voll unangenehm, darüber zu reden, weil ich gerade reflektiert habe, so, dass es mir nicht gut getan hat. Das ist so crazy.
Ja.
Ich merke das gerade voll. Ja.
Ja, es ist natürlich, man will halt die eigenen Eltern nicht roasten, wie du es gerade schon gesagt hast. Ich kann das aber gut verstehen, weil ich glaube, es ist auch die Sozialisierung, wie die Eltern wiederum aufgewachsen sind. Also ich erinnere mich, wie meine Großmutter beispielsweise mit meiner Mutter gesprochen hat, nicht mit mir. Und wie sie ihr teilweise Werte mit auf den Weg gegeben hat, als auch schon als im Erwachsenenalter. Was zutiefst verunsichernd war, auch das zu beobachten, als Enkelkind wiederum.
Ja.
So, und das sind halt die, wir können es halt besser machen heute.
Ja, genau. Hoffentlich tun wir das auch.
Wir können da nochmal genauer hinschauen.
Ja.
Also, ne, unsere Eltern haben sicherlich auch ihr Bestes gegeben. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Aber ja, es ist, manche Kommentare sitzen tief und selbst wenn sie unachtsam irgendwie.
Genau, das finde ich halt so erschreckend, dass es manchmal so kleine Sachen sind, die einem so im Kopf bleiben, die einfach, keine Ahnung, beim Grillen nebenbei gefallen sind, so an einem random Tag. Und für meine Eltern war es vielleicht einfach gar nicht so ein Ding, so die haben es einfach gesagt. Und das ist dann aber mehr als jedes positive Gespräch vielleicht in mir hängen geblieben. Deswegen finde ich, ist es schon irgendwie so ein Druck, den man sich so ein bisschen als Mutter macht. Also
ja, weil halt natürlich auch der mentale Filter immer schneller für negative Dinge anspringt. Also dass wir in der Erinnerung solche kleinen, unachtsamen Kommentare, aber verletzende Kommentare, dass wir die eher einspeichern als jedes bestärkende Gespräch. Aber umso wichtiger, und das fand ich eigentlich ganz schön, den Ansatz, den du gerade beschrieben hast, nämlich dass wir schon im Kleinkindalter vielleicht Kinder in ihren körperlichen Fähigkeiten bestärken. Also,
ja,
dass sie, weiß ich nicht, toll balancieren können oder eben toll irgendwo hochklettern können.
Ja.
Und ihnen vielleicht dann auch noch erklären können, was für ein Wunderwerk der Körper ist, dass das gerade funktioniert.
Genau, auch wie das alles zusammenhängt und so. Ja, genau.
Also nicht, dass ich jetzt anatomische so stehen.
Also
das ist der Simplus Reflexus. Aber eine andere Sache, weil ich erinnere mich beispielsweise sehr an Essen war bei uns ein Riesenthema. Und an unserem Essenstisch, also hieß es auch immer, man müsse erstmal aufessen, bis man den Tisch beispielsweise verlassen dürfte.
Ja.
Aber zu viel Essen war auch nicht immer so gut. Und dann auch, also auch schon im Kleinkindalter, ich wollte die Möhre nicht essen und so weiter. Ich glaube, da gibt es halt heute modernere Ansätze, die aber auch weitreichende Folgen haben können, also im positiven Sinne weitreichende Folgen, nämlich dass Kinder ein gesunden Bezug zu Essen entwickeln, ohne dass das moralisch immer bewertet wird oder dass es generell irgendwie als gut oder richtig oder falsch oder schlecht letztlich eingestuft wird. Mhm. Also beispielsweise Kindern irgendwie das intuitive Gefühl mitgeben, wann sie satt sind. Und wenn sie das nicht aufessen möchten, dürfen sie trotzdem letztlich den Tisch verlassen, weil halt Hungergefühl etwas super Individuelles ist und ja nicht nur mal am Teller, an der Tellergröße oder an der Portionsgröße bemessen werden sollte.
Mhm.
Und auch das Angebot an eben gesunden Essen sollte ja so vorhanden sein, ohne dass aber gezwungen wird, sie solle die Möhre essen, sondern einfach hinstellen. Ich beobachte ich beispielsweise an meiner Tochter, natürlich steht die am ehesten auf frittierte Sachen oder auf Süßigkeiten. Das findet sie am allergeilsten.
Mhm.
Gibt's aber nun mal nicht jeden Tag. Aber wenn ich ihr einen Snackteller mache, nur mit gesunden Sachen und ich ihn kommentarlos hinstelle und auch Augenkontakt vermeide, dann später dann wieder mal vorbeischaue, ist der Teller leer.
Ja.
Weil sie letztlich doch Freude an gesunden Sachen hat. Und ich glaube, dieses Nicht-Aufwerten und Nicht-Moralisieren des Essens und nicht irgendwie, sondern schon so ein bisschen Eigenständigkeit in dem, was sie essen und wie viel sie davon essen.
Mhm.
Das ist, glaube ich, auch total wichtig, um letztlich ein gesundes Essenverhalten zu entwickeln und dann wiederum auch ein gesundes Körpergefühl. Was braucht mein Körper?
Ja.
Ich erkläre zum Beispiel meiner Tochter, die hat jeden Tag Bock auf Eis. I get it. So, aber ich erkläre ihr häufig, dass es gibt Lebensmittel, die sie stark machen, Und wo sie halt stark durch den Tag laufen kann. Und dann gibt es Lebensmittel, die schmecken zwar super, aber die machen auch müde. Und die kann man nicht jeden Tag essen. Und das hat sie jetzt so mittlerweile so ein bisschen gecheckt, wofür sie Muckis braucht.
Ja.
Also welche Lebensmittel sie für die Muckis braucht, damit sie klettern kann. So. Mhm.
Ja, genau. Genau das ist das. Damit sie sich auch freut, wenn sie das isst, weil sie weiß, sie kann dann auf dem Spielplatz besser...
Genau. Besser rennen, besser klettern, besser balancieren. Sowas. Und ich glaube, es gibt so kleine Sachen, die man schon machen kann, um letztlich auf das große Ganze, nämlich das Körpergefühl, wie funktioniert mein Körper, wie höre ich auf ihn, was sind eigentlich die tollen Sachen an ihm, irgendwie ein bisschen mehr steuern kann.
Ich glaube, bei sowas wie Ernährung und so ist auch total wichtig, dass man auch einfach zuhört, weil wenn ich mich an so, meine Eltern waren immer die haben immer sehr deftig gekocht und dann war meine Schwester zum Beispiel, hat auch dann manchmal so gesagt, boah, ich würde irgendwie voll gerne auch mal ein bisschen so, keine Ahnung, mir Porridge zum Frühstück machen und nicht immer Brötchen essen oder was auch immer. Und das haben die aber total verurteilt. Also ich weiß, dass das super oft so auch belustigt, also so belächelt wurde. Und dann hat mein Vater auch zum Beispiel mal gesagt, Bananen sind ungesund. Und ich denke mir so, nein, sind's nicht. Also die sind halt
auch super, klar, viele Informationen.
Ja, genau. Die sind halt dann manchmal so uninformiert gewesen. Aber auch einfach, weil die es halt von früher, keine Ahnung, warum auch immer, gelernt haben. Und dann ist das halt so, ich glaube, uns hätte dann auch ein bisschen geholfen, dass man sich auch, dass man das Gefühl hat, man wird trotzdem supportet. Also niemand soll hier in einer Essstörung so krass ne, begleiten oder so. Aber wenn man sagt, ich möchte gesund frühstücken oder so, dass das irgendwie einfach vielleicht zu einem Gruppending geworden. Und dann hätten sich meine Eltern vielleicht mit uns informiert und dann hätten wir irgendwie zusammen unser gesundes Frühstück gemacht oder so. Und das wäre, glaube ich, noch schön gewesen. Und das werde ich auch versuchen, vielleicht mit meiner, also nicht vielleicht, sondern ich werde es versuchen. Ja. Ich werde ihr immer zuhören. Ja.
Ja, genau. Genau. Wir kommen zu der Frage der Folge. Wir haben pro Folge immer eine Umfrage bei Spotify und die gilt den HörerInnen da draußen. Ihr könnt abstimmen, ist eine einfache Ja-Nein-Frage und die Umfrage findet ihr in den Shownotes und das Ergebnis entsprechend dann bei Spotify auch. Und die Frage der Folge ist, weißt du, wie du dein Kind unterstützen kannst, um ein positives Körpergefühl zu entwickeln? Keine einfache Frage. Für so eine Ja-Nein-Sache. Manchmal weiß man es, manchmal nicht. Aber ich freue mich auf die Ergebnisse. Sunny, hast du Bock auf eine kleine Übung?
Nein.
Du hast mich richtig abgewatscht.
Ich habe sehr Bock. Ich glaube, viele, die hier zuhören, auch, weil ich finde sowas super interessant.
Ja, wir machen jetzt quasi mit euch allen da draußen eine kleine Live-Übung. Ihr könnt es quasi von überall machen. Egal, wo ihr gerade seid, lade ich euch jetzt dazu ein, ja, das als Gedankenanstoß, als Impuls zu nehmen für den Umgang mit Sprache, um das und das wiederum, was es eben auf unser Körperbewusstsein alles ausdrücken kann. Ergibt nicht so viel Sinn der Satz.
Doch, wir verstehen
mich. Ihr versteht mich, gut. Weil Duff und Rossmann hat ja die Kampagne Shred to Shine und die haben ein Toolkit, eine Art Workbook entwickelt und zwar gemeinsam mit internationalen ExpertInnen. Und in diesem Workbook gibt es einfache Übungen, die dazu dienen, das Selbstbewusstsein zu stärken und zwar insbesondere für die nächste Generation. Mhm. Dieses Workbook ist verfügbar, wird verlinkt in den Shownotes und ihr findet auch ganz viel davon auf Social Media. Ich kann es euch nur empfehlen. Das Ziel ist bei diesem Workbook und eben auch bei der gesamten Kampagne, dass wir verletzende alte Beauty-Sprache, die man so kennt von früher, dass wir das shreddern, also zerstören und stattdessen eben Selbstbewusstsein fördern und ein positives Körperbild. Und wir gehen jetzt mal durch drei Komponenten und gucken uns mal an, ob wir zwei ja ganz geile Gedankenanstöße und Impulse entwickeln können für die HörerInnen da draußen.
No
und auch
pressure.
Ihr noch einmal, ihr könnt euch selbst eure Gedanken machen und vielleicht auch notieren, whatsoever. Die Komponente Nummer eins ist, wie wir Komplimente heute anders denken können. Mhm. Weil manche Menschen machen ja Komplimente vornehmlich zum Aussehen. Auch ich kenne das heute noch. Ich war neulich beim Friseur, bekomme dafür ein Kompliment. Mehr als beispielsweise für inhaltliche Arbeit, die ich gemacht habe und auf Social Media gepostet habe. Das
Voll.
Wird seltener kommentiert als der Friseurbesuch. Mhm. Aber vielleicht können wir als Eltern uns mal überlegen, wie man Komplimente für das Verhalten oder für den Charakter unserer Kinder formulieren kann, ohne dass es auch zu artifiziell wird. Mhm. Was denkst du, wie können wir das im Alltag machen?
Puh. Also, ja, einfach, dass die Kinder vielleicht auch mehr loben, wenn wenn sie zum Beispiel gerade einen lustigen Witz gemacht haben oder so. Also dass man, zum Beispiel, es ist ja manchmal voll schwer, wenn man jemanden fragt, wie beschreib dich mal in drei Worten oder so. Da können ja übelst viele Leute gar nicht so wirklich was über ihren Charakter sagen, dass man versucht, diese Facetten so zu stärken. Oder was ich zum Beispiel letztens gesehen habe, ist, dass eine Freundin von mir schreibt so zu jedem ersten Geburtstag dem Kind so einen Brief. Also es ist jetzt ein bisschen ausgeholt hier gerade, aber schreibt einen Brief und der Vater auch. Und da haben wir uns ein bisschen drüber totgelacht, weil die das beide komplett unterschiedlich gemacht haben. Ja. Also der Vater war so, und wir waren im Türkei-Urlaub und dann haben wir das gemacht und das ist natürlich auch trotzdem voll liebevoll, aber die Mutter ist so komplett auf die Persönlichkeit eingegangen. So, niemand hat jetzt erzählt, guck mal, du siehst das aus und hast immer deine rosa Hose getragen, sondern die Mutter hat gesagt, guck mal, und das hast du entwickelt und du bist zwar stur, aber dann machst du immer das und du bist total ehrgeizig schon und bla. Und das fand ich irgendwie total interessant, weil sie den Charakter so komplett beschrieben hat und auch vor allem in diesen ersten beiden Jahren so diese Entwicklung. Und ich finde das eigentlich total schön, weil es ging da super viel so um so die Art und die Psyche des Kindes. Und keine Ahnung, wenn man das im Alltag auch ein bisschen einbaut, ist das doch eigentlich ganz gut, oder?
Das finde ich eine wunderschöne Sache, tatsächlich. Und ich überlege gerade, ob ich das, meine Tochter hat im Januar Geburtstag, ob ich das dann mache, weil ich finde das super hübsch, wenn man später vielleicht auch in der vulnerablen Zeit, sagen wir mal in der Teenage-Zeit oder so, sich diese Briefe nochmal zur Hand nimmt und dann da liest, was die Mutter oder der Vater an dem Kind besonders abgefeiert hat. Ich glaube, das kann das Selbstbewusstsein total stärken. Das ist eine wunderschöne Idee. Mhm. Eine Sache, die ich beispielsweise mache, also meine Tochter ist sehr süß. Sie hat ein wirklich ganz süßes, so knuffiges Gesicht. Und sie bekommt sehr häufig das zu hören. Sehr häufig. Mhm. Auch von ihren Großeltern beispielsweise. Und ich muss immer so ein bisschen, hoffe, ich bin da nicht so ein nerviger Muttercharakter, aber ich versuche Leuten und auch mich selber zu ermahnen, dass das nicht das erste Attribut ist, wie ich meine Tochter beschreiben würde. Mhm. Und dass, wenn man ihr sagt, sie ist sehr süß oder lieb, es wird auch Mädchen ja gerne mit auf den Weg gegeben, diese Attribute, dass man es auch noch ergänzt zumindest oder vielleicht sogar ersetzt mit du bist sehr mutig oder das fand ich sehr tapfer oder du bist sehr schlau. Weißt du, solche Dinge. Also, dass wir immer mal wieder überprüfen, welches Kompliment wir
genau, aber ich finde wichtig, dass du sagst, dass man das damit ergänzt, weil ich glaube, erstens, wenn sie die ganze Zeit hört, dass sie süß ist und es dann aufhört, das könnte auch vielleicht komisch sein. Und ich finde auch irgendwie schwierig, also ich finde schon, dass man auch nicht komplett das weglassen sollte. Weil mir ist letztens, und ich bin jetzt fast 30, mir ist letztens aufgefallen, dass ich roaste meine Familie, ich schwöre, aber ich glaube, die haben mir noch nie...
Grüße gehen raus.
Ich blocke euch dann von der Story, wenn ich das hier verlinke. nein, aber dass ich, glaube ich, noch nie von denen gehört habe, dass ich gut aussehe. Mhm. Also noch nie, weil zum Beispiel, ich habe letztens eine Party gemacht und da waren dann so zwei Freundinnen von mir, die super gut aussehen. Und meine Mutter hat danach zu mir gesagt so, boah, die sind ja wunderschön. Aha. Und irgendwie... Also das ist jetzt richtig krass, also auch irgendwie dumm, dass ich das jetzt wahrscheinlich sage, aber mich hat es getroffen, weil ich habe dann richtig krass gemerkt, erstens habe ich sie selten über jemanden hören, also sie gehört, dass sie über jemanden gesagt hat, dass er schön ist und dann ist mir aufgefallen, das hat sie noch nie über mich gesagt und ja, das war schon krass und deswegen, auch wenn das natürlich hier eigentlich genau um das Gegenteil geht, so, aber das nie so sagen, ist natürlich auch nicht gut.
Das ist total wichtig, weil die Nullstelle ja letztlich dann die Verletzung ist, ne?
Genau.
Also dadurch, dass es nicht gesagt wurde, ist ja... eine Verletzung entstanden, die scheinbar wirklich nachwirkt.
Aber mir geht's gut. Aber es ist natürlich, also ich glaube, Komplimente waren generell in meiner Familie nicht so ein Ding. Mhm. Und deswegen, aber deswegen will ich das auch anders machen. Aber auf jeden Fall auch auf den Charakter und so.
Eine Sache, die meine Tochter und ich auch noch machen, ist, wenn wir, sie sucht ihre Klamotten selber aus für die Kita.
Toll.
Dazu kommen wir auch nachher nochmal. Und das ist nun mal ein Look dann, jeden Tag irgendwie. Und wir gehen danach immer vor so einem großen Spiegel und wir haben ihr schon früh beigebracht, dann sagen wir immer Attitude. Und dann soll sie einfach die Pose einnehmen, die sie besonders gerade fühlt. So. Und das ist einfach super cool, weil sie feiert ihr Spiegelbild dann einfach ab. Das ist auch so eine kleine Übung, die wir machen. Das sieht immer sehr witzig aus natürlich auch, aber es macht uns allen Spaß.
Und das ist ja irgendwie nichts, also ich finde, das ist irgendwie nicht oberflächlich, weil es hat ja was mit Selbstwertgefühl zu tun darum, und sich zu fühlen. Ja, genau.
Dass sie es fühlt. Dass sie es einfach fühlt. Dass sie jetzt nicht irgendwie sei schick, sei lieb, sondern einfach nur Attitude, wie auch immer die aussieht. Und macht sie irgendwie immer so eine Pose. Mhm. Und das macht Spaß. Macht uns allen Spaß, weil es uns irgendwie auch alle in den Tag reinballert. Weißt du, was ich meine?
Vor allem, ich finde das irgendwie total schön. Du sagst selber, die Outfits sind ein bisschen crazy, aber du du gibst ihr ja so dieses Gefühl, dass das genau richtig ist und dass sie so ihren Geschmack selber entwickeln kann. Weil es gibt ja auch genau das Gegenteil, dass manchmal ziehen sich Kinder dann komisch an und dann sagt vielleicht auch ein Elternteil mal so, was hast du denn da jetzt
an?
Und
genau.
Das ist, macht dann wieder eine Unsicherheit und dann postet das Kind dann nicht so, sondern dann schämt es sich vielleicht eher und denkt den ganzen Tag so, oh Gott, sieht mein Rock gerade doof aus oder nicht? So,
genau,
weil, ja.
Genau so ist es ja. Und da kommen wir nämlich auch schon zu der zweiten Komponente unserer Übung. Es geht nämlich um Authentizität und wie wir sie feiern. Also wie wir unsere Kids dazu ermutigen, ihren Style frei zu leben. Und das bedeutet auch nicht nur unbedingt, was das Outfit betrifft, sondern eben auch andere Bereiche oder Facetten des Charakters, des Verhaltens, der Kreativität. Hast du eine Idee, wie das, wie man das als Eltern vorleben kann, die eigene Individualität in all ihren wunderschönen, schillernden Facetten zu zelebrieren?
Vielleicht auch, das ist auch wieder so eine Kommunikationssache, also wahrscheinlich auch öfter einfach mal betonen, dass es vielleicht gerade, nee, ich weiß nicht genau, ob das komisch wäre, wenn man jetzt sagen würde, so, ja, guck mal, das ist gerade Trend, aber ich mag das nicht so und deswegen kombiniere ich es einfach so und das ist auch voll okay oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau, wie würdest du das machen? Also,
sehr schwierige Frage. Ich glaube, also ich hatte mir noch notiert, also einmal eben, dass das Kind sich selbst die Outfits aussuchen darf und auch so ein bisschen darin bestärken. Und ich meine, es funktioniert nicht immer, um ehrlich zu sein, weil sie möchte aktuell häufig Kleider anziehen und auch ein bisschen aufwendige Tüllkleider und so. Und die sind für die Kita leider nicht immer geeignet. Da müssen wir dann irgendwie Kompromisse finden und so weiter, damit sie dann halt auch da drin toben kann.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, schon ganz cool, wenn man dem Kind eben die kreative Freiheit, seinen Stil irgendwie auszudrücken, schon mal selber überlässt. Was ich ganz häufig versuche zu vermeiden, ist vor dem Spiegel mit mir nicht so, also dass ich zum Beispiel nicht vor ihr sage, ach, ich sehe da drin dick aus oder ich oder so. Ne? Also dass ich auch die Unsicherheiten über mein eigenes Outfit nicht vor ihr kommuniziere. Und dass wenn mein Mann beispielsweise vor ihr sagt, ich sehe toll aus, dass ich dann sage, prima, wunderbar, dann ist das richtige Outfit so für mich. Also einfach authentisch mit sich in seinem, in seiner selbst umzugehen. Das ist so etwas, was ich vielleicht versuchen würde. Aber es ist nicht immer leicht.
Und vielleicht auch im Alltag nicht über andere Leute irgendwie was sagen, was das Kind mitbekommt. Weil daran erinnere ich mich auch an ein paar Sachen, dass ich zum Beispiel Fan von jemandem war und dann hat ein Elternteil, ohne jetzt hier alle immer so mit Namen zu rufen, aber er hat dann so gesagt, so, nee, die sieht doch total doof aus. Und dann war ich so, hä, warum? Ich mag das. Und das verunsichert ja dann auch und ist total merkwürdig. Also als Kind fand ich das einfach nur komisch, so dass sie so reagiert hat.
Aber das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, ich lebe mit meiner Tochter in Berlin. Wir fahren viel öffentliche Verkehrsmittel. Da sind natürlich sehr unterschiedliche Menschen, unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher Styles und auch unterschiedlicher Herkünfte. Und manche von ihnen sehen auffälliger aus und fallen natürlich dann auch meinem Kind auf. Und dann fragen die zum Beispiel bei Menschen, die wohnungslos sind oder einen besonders, sagen wir mal, punkerigen Style oder sowas haben, fragt sie manchmal auch nach in der kindlichen Neugier eben, was ist mit der Frau, was ist mit dem Mann und so. Und auch da einfach, also, ich glaube, einen Erklärungsansatz finden, dass es eben unterschiedliche Menschen gibt, unterschiedlicher Herkunft und nicht irgendwie zu sagen, nur weil es jetzt vielleicht jemand ist, den, also oder weil es einem peinlich ist, weißt du, vor anderen Leuten, das abzuwatschen oder irgendwie zu sagen, ach, das weiß ich nicht, das erkläre ich
später mal.
Einfach irgendwie Worte dazu finden, dass es individuelle Charaktere gibt und sie alle Teil einer Gesellschaft sind.
Ja, weißt du, alle leben unterschiedlich.
Genau.
Und jeder, ja, total, das finde ich auch eigentlich der richtige Weg, weil wie sollst du es sonst machen?
Ja, also, und da habe ich manchmal, oder früher hatte ich noch mehr Scheu darüber, weil ich dann Sorge hatte, dass ich vielleicht nicht die richtigen Worte für mein Kind finde, aber welche Worte sind schon falsch in dem Kontext, also, oder anders, welche, also wenn man jetzt nicht absolut political incorrect
oder
ein Arschloch oder
bestimmt
rassistisch, so, don't get me wrong, natürlich, das ist alles Bullshit, aber es ist jetzt nicht so, man muss jetzt nicht die perfekte Sprache dafür finden, um zu erklären, dass jeder Mensch anders aussieht und dass es dann auch wunderbar und völlig okay ist. So, weißt du, da gibt es, glaube ich, in dem Kern, kannst du dich jetzt vielleicht eloquenter ausdrücken oder einfacher, aber es ist ja egal, weil dein Kind muss ja nur verstehen, dass Individualität voll fein ist und Teil der Gesellschaft ist.
Ja.
So.
Ja.
Dritte Komponente, und wir waren schon so, kratzten schon so ein bisschen daran, ist, wie wir Selbstfürsorge fördern. Ich bin fantastisch da drin, keine Selbstfürsorge zu betreiben. Also entweder ich betreibe Raubbau an mir, weil ich zu viel arbeite, oder ich fühle mich verpflichtet, anderen Leuten irgendwie weiß ich nicht, mehr Zeit zu widmen als vielleicht mir selber. Mhm. Und das kratzt natürlich an meinem psychischen und körperlichen Wohlbefinden. Und ich glaube tatsächlich, das sieht meine Tochter auch manchmal in dem Alltag. Also wenn ich gestresst bin, obwohl ich jetzt eigentlich Zeit mit ihr verbringe oder so ein bisschen on the edge bin oder wenn ich eben nicht freundlich mit mir selber vom Spiegel bespreche oder meinem Mann auch irgendwie sage, ach, ich habe zugenommen oder irgendwie so ein Scheiß halt.
Ja, ja.
Aber wie können wir Selbstfürsorge im Alltag fördern, ohne dass es halt vielleicht auch zu artifiziell wird und zu gewollt, weißt du, weil es ist, der Alltag kommt ja immer irgendwie dazwischen und es soll ja keine Anstrengung sein, es soll ja nur irgendwie ein schönes Vorleben sein. Any ideas?
Ich finde das auch super schwer, weil ich glaube, ich bin auch extrem schlecht da drin. Aber generell auch, weil ich auch eine Person bin, ich bin super schnell gestresst oder super oft so überarbeitet gestresst.
Und bereits.
Jetzt natürlich mit Babys ist es ja auch nochmal eine andere Liga. Da fragt man sich manchmal so, wie konnte ich davor Müdigkeit empfinden, wenn das ist jetzt nochmal was anderes. So. Aber ich glaube auch, es ist wichtig, dass man, wenn man sich so Zeit für sich selber nimmt, das wirklich kurz so richtig intensiv macht und dann auch nicht gar nicht irgendwie, ich meine, ich habe das auch, ich vergleiche mich auch ständig so mit anderen Leuten auf Social Media oder, also es ist einfach unterbewusst, so, ne, so dann denke ich mir so, boah, sie ist Mutter, ihr Kind ist genau gleich alt und ihre Haare sind immer top gestylt oder so.
Oh Gott, ja, ich kenne diese Gedanken.
Und dann frage ich mich manchmal so, wieso kann ich das nicht? Oder ich fühle mich auch manchmal dann schlecht, wenn die, bei denen ist alles perfekt ausgeleuchtet und die Haare sind wirklich, also ich, keine Haare sind bei mir so ein Thema, weil ich bin viel zu froh, meine Haare die ganze Zeit zu machen. Deswegen, ich bin froh, dass so Sleek-Frisur, sage ich. Und ich glaube, alles Sleek. Leute sagen so, Digga, was ist das auf deinem Kopf? Das ist ja alles andere als Sleek. Aber ist mir egal, das ist okay. So, damit fühle ich mich gut. Da habe ich irgendwie eine Frisur gefunden, die in stressigen Tagen oder so, wo ich mich trotzdem mit relativ snatched fühle. So. Und ich glaube, sowas ist total wichtig, so kleine, schnelle Sachen irgendwie für sich zu finden, mit denen man sich auch irgendwie gut fühlt, damit man es nicht so an seinem Kind dann auslässt. Also weißt du, was ich meine? So, weil wenn man sich selber super unwohl in seiner Haut fühlt, warum auch immer, es kann ja an allem liegen, vielleicht hast du auch einfach schlecht geschlafen oder was gegessen und du fühlst dich einfach nicht wohl. Aber ich will das halt auch auf gar keinen Fall an meiner Tochter irgendwie, ich will gar nicht, dass sie es mitbekommt, dass ich mich irgendwie nicht gut fühle. Und selbst wenn ich komplett ungestylt bin, will ich das nicht ausstrahlen, dass ich vielleicht irgendwie gerade mich nicht wohlfühle oder so. Geht es da gerade drum ja schon, oder?
Ja, natürlich. Ja, also, okay. Und Selbstfürsorge ist ja auch beispielsweise, also was ich aktiv versuche, ich bin schlechter drin, Pausen zu machen. Und ich versuche mit meinem Kind aktiv Pausen zu schaffen. Und das ist, und ich meinte halt gerade zum Einstieg, besser nicht zu artifiziell, damit es nicht, aber es ist eigentlich schon eine Form der Anstrengung, die ich aufbringe, aber die total wichtig ist für uns beide. Mhm. Also das sind halt, wir haben so einen kleinen, das klingt jetzt so ein bisschen bildungsbürgerlich, aber wir haben so einen kleinen Kalender, da sind so Gedichte für jeden Tag, kinderfreundliche, super süße Gedichte. Mhm. Und wir jeden Nachmittag nach der Kita lesen wir dieses Gedicht. Also
das
eines
ist
von
schön,
denen.
Schön, so als Ritual.
Irgendeins. Mhm. Und es ist erstmal auch so ein Runterleveln. Und das erzeugt mir. Und es ist für uns beide erstmal eine Pause, weil auch Kita ist fucking anstrengend, Arbeit ist fucking anstrengend. Und ich komme auch so aus meiner Überreizung raus. So.
Ja, stimmt.
Aber also Selbstfürsorge betreiben, ist ja eben eine große Form der Selbstliebe, aber ist auch etwas, was beispielsweise ganz häufig in der Partnerinnenschaft verloren geht, was ich immer wieder feststelle im Alltag, mit Kind sowieso. Mhm. Und ich habe mal bei Evelyn Weigert in einem Podcast gehört, deswegen denke ich auch relativ häufig am Morgens an sie. Das finde ich ganz sweet. Sie hat den Tipp gegeben, das ist jetzt richtig cringe, aber sie hat den Tipp gegeben, dass man morgens, egal wie stressig der Morgen schon ist, dass man sich ein paar Minuten Zeit nimmt, den Partner richtig zu begrüßen morgens oder die Partnerin. Also dass man sich einfach auch im Heckmeck mal so eine Minute, zwei oder was auch immer nimmt, um sich zu umarmen, sich einen guten Morgen zu wünschen, vielleicht zu küssen, je nachdem wie schlimm der Morgenmundgeruch ist. So. Und so ein bisschen diese Partnerschaft und diese Zweisamkeit auch nochmal erzeugt, damit das nicht verloren geht. Und auch das ist ja irgendwie Teil von einer Selbstfürsorge, weil es ja auch ein Bedürfnis, obwohl das Bedürfnis vielleicht nicht so super krass präsent ist, weil gerade so viel Stress ist, aber eigentlich ist es ein Bedürfnis, nämlich irgendwie nach dieser Nähe zueinander. Und ich finde, das ist auch ein schönes Beispiel für meine Tochter wiederum, dass wir uns dafür Zeit nehmen. Egal, wie stressig das ist, dass wir uns gegenseitig freundlich begrüßen am Morgen. Weißt du, weil ich stehe beispielsweise früh auf. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist, warum ich morgens immer an Evelyn Weigert denke, wenn ich meinen Mann küsse.
Aber ich finde das gerade voll krass, weil mein Freund sagt, mein Partner, ja, kein Freund hört sich immer so an, als wären wir gerade einen Tag zusammen, aber Well, mein Verlobter.
Also oh.
Ja.
Oh, really?
Ja, aber das ist so cringe, das zu sagen. Ja.
Wieso findest du es cringe zu sagen?
Mein Verlobter ist so mega.
Ich hätte es so geil. Ich kam mir vor wie auf der Titanic, so Rose McDonald, weißt du, so, hallo, ich habe einen Verlobter. Weißt du, ey, ja. Ich finde es voll geil.
Ach.
Nice. Ja, okay, also dein Verlobter, dein Partner, der Vater deiner Tochter.
Genau. Und er, ich bin halt, wie gesagt, auch so ganz schön gestresst. Also vor allem, wenn dann irgendwie 100.000 Nachrichten sind und dann muss ich das machen und eigentlich ist es noch eine Abnahme oder keine Ahnung. Und er ist dann so eine Person, er nimmt mich dann einfach und dann sagt er so, komm, wir laden uns jetzt kurz auf.
Oh.
Und das ist total positiv, aber manchmal bin ich da so innerlich angespannt, dass ich da wirklich einfach nur so stehe. Und also denke, aber ich muss doch gleich das machen. Aber das ist eigentlich total gut. Deswegen, du hast mich jetzt gerade daran erinnert, dass ich dann wirklich, ich höre dann auf, gestresst zu sein. Ich bin einfach, ich atme dann einfach.
Und das ist toll. Und dann denkst du wiederum an mich. Das finde ich sehr schön.
Genau.
So, und Luzi, das dann.
Und ihr da draußen, ihr denkt dann an uns.
So nämlich. Oh, das finde ich richtig schön. So immer an irgendwie eine andere Person. Ja. Das ist doch wunderbar.
Ja.
Wie fühlst du dich jetzt nach dieser Übung?
Also, ich muss sagen, wir haben ja wirklich sehr viele coole und wichtige Punkte angesprochen, durch die ich jetzt auch irgendwie wieder so ein bisschen so stolz gerade entwickelt habe, weil ich finde, ich mache davon schon einiges im Alltag. Und deswegen fühle ich mich auch gar nicht so unbedingt anders. Also es war ja irgendwie schon so eine Awakening-Folge, wo ich auch hoffentlich, ich hoffe auch, dass die Hörer das als sowas empfunden haben, weil ich finde, das ist immer super wichtig, dass so im Alltag für sich selber immer mehr zu reflektieren. Und also ich glaube, ich setze es schon gut selber um. Und aber natürlich nimmt man daraus immer was mit. Deswegen, ich finde es super wichtig, immer wieder darüber zu sprechen. Deswegen hat es mir sehr gut gefallen, mit dir darüber zu reden.
Ich finde, so als Takeaways dieser heutigen Folge ist das, ich glaube, ganz viel kann man einfach über Kommunikation schon begleiten. Und es kann halt auch, es muss nicht belehrend sein, mit dem Kind irgendwie über Körpergefühl zu sprechen, sondern es kann halt sehr spielerisch passieren.
Genau.
Es kann sehr auch für die Eltern wiederum sehr bereichernd sein, wenn man beispielsweise vor dem Spiegel gemeinsam Quatsch macht oder wenn man eben gemeinsam lustige
Outfits. Das ist voll cool mit den Posen, was du machst.
Das ist cool, oder? Das habe ich nämlich auch gerade so gemerkt. Ich finde das eigentlich ganz cool, weil es auch mir tatsächlich hilft.
Genau.
Also ich finde das auch spaßig so.
Vielleicht solltest du sie auch dir ein Outfit raussuchen lassen.
Nehme ich mal, ich schreibe das hier mal auf. Sonny nicht mehr einladen. Aber ja, ist eine tolle, tolle Idee. Jetzt sitze ich das nächste Mal mit so einem Einhornhaare und so.
Ja, für jede Folge.
Ja, eigentlich wäre es schön.
Das wäre schon lustig.
Doch, wo du es jetzt sagst, ich habe es kurz sacken lassen, finde ich schön. Hast du noch irgendein Takeaway dieser Folge, was so als Resümee, was du irgendwie mitnimmst?
Also ich glaube, in allererster Linie sollte man sich weniger Druck machen in allem. Also ich glaube, wenn man schon die richtigen Intentionen hat, dann wird man da schon den guten Weg finden.
Ja.
Und vor allem sollte man sich selber nicht so, also man sollte sich einfach nicht so gemein mit sich selber sein.
Ja.
Und ich glaube, alles kommt irgendwie von der Art, wie man mit sich selber redet. Und deswegen seid lieb zu euch selbst.
Ja, Mann, das ist sehr schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Das stimmt total. Cool. Vielen Dank.
Ja, danke dir.
Das hat richtig Spaß gemacht.
Mir auch.
Das finde ich eine schöne Folge, die da geworden ist. Ich freue mich schon, wenn ich mir das dann nochmal anhöre und nochmal diese ganzen schlauen Dinge, die wir heute vom Stapel gelassen haben, nochmal verinnerlichen kann. Also danke, dass du am Start warst. Und an euch alle da draußen, checkt doch mal die Kampagne Shred to Shine aus von Darf und Rossmann. Die lädt uns nämlich alle ein, Teil dieser Bewegung zu werden. Ich kann euch nur empfehlen, mal in die Shownotes zu gucken. Dort haben wir euch die Webseite verlinkt. Dort entdeckt ihr das Toolkit, von dem ich vorhin gesprochen habe, mit Gedanken, mit Impulsen. Und ihr könnt auch Teil der Community-Aktion auf Social Media werden unter Hashtag ShredToShine, um eure eigenen toxischen Werte einfach mal zu schreddern. Weg damit. Die Toolkits sind übrigens eine fantastische Grundlage für Gespräche mit euren Kindern, aber vielleicht eben auch mit den PartnerInnen oder, was ja heute auch in unserer Folge so ein bisschen rauskam, mit den eigenen Eltern.
Ja.
Vielleicht auch mal spannend. Ebenso mit jungen Menschen in eurem Umfeld oder mit FreundInnen. Rossmann ist hier als Partner dabei, um uns auf diesem Weg zu unterstützen und diese Botschaft für ein gesundes Körpergefühl in die Breite zu tragen. Und das finde ich mal wirklich eine wunderschöne Mission.
Wirklich sehr toll.
Sunny, vielen Dank, dass du am Start warst. Wir laden dich ganz sicher wieder ein. Ich werde hier diese kleine Notiz wieder streichen. Also bitte komm wieder.
Mache ich.
Und ich freue mich aufs nächste Mal. Und ich freue mich auch, wenn ihr wieder einschaltet beim Podcast der Babywelt. Elternsein ist kein Kinderspiel. Falls du Gedanken, Fragen oder Feedback zur Folge hast, dann schreib mir gerne auf Instagram unter @frieda.levin oder unter @rossmann_ Babywelt oder per Mail an babywelt-podcast@rossmann.de. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da. Das hilft immer sehr. Oder drückt einfach direkt auf den Follow-Button. Umso besser. Dann verpasst ihr nämlich gar keine Folge. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal.